Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zwischen Israelis und Palästinensern im Gazastreifen sind die schwersten Kämpfe seit Jahren ausgebrochen. Nach der gezielten Tötung des Hamas-Militärchefs durch Israel befürchten nun viele einen neuen Krieg im Nahen Osten. Militante Palästinenser feuerten aus dem Gazastreifen hunderte Raketen auf israelisches Gebiet ab. In Kiryat Malachi wurden 3 Menschen getötet. In Tel Aviv wurde am Abend erstmals seit dem Golfkrieg 1991 Luftalarm ausgelöst. Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen kamen heute mindestens 15 Menschen ums Leben.
Sie fordern Vergeltung und tragen ihren ermordeten Militärchef zu Grabe. Gaza heute Morgen, die Beerdigung von Ahmed Jabari. Für Israel ein Terrorist, für die Hamas ein Held. Jabari, Chef der gefürchteten Qassam-Brigaden, war mitverantwortlich für den Raketenbeschuss auf Israel. Auch heute beschießt die Hamas Israel im Dauerfeuer. Und israelische Flugzeuge und Kriegsschiffe greifen weiter Raketenstellungen der Hamas an. Bilder von diesen Angriffen gibt die israelische Armee frei. Vor allem die palästinensische Zivilbevölkerung leidet unter dem Beschuss. Zerstörung, wohin man schaut. Verletzte werden in Krankenhäuser gebracht. Die Hamas hat ihre Stellungen oft in Wohngebiete verlegt. Die Führung der Islamisten aber hat sich in Sicherheit gebracht, gibt Statements aus dem Untergrund ab. Die Hamas und auch die Qassam-Brigaden werden weiter unser Volk verteidigen und beschützen. Im Westjordanland gibt es heute Proteste gegen die israelischen Angriffe. Eigentlich unterstützt man hier die Hamas nicht. Doch jetzt bricht sogar Palästinenserpräsident Abbas eine Europareise ab. Höchste Alarmstufe heute auch im Süden Israels. Die Straßen in der Grenzstadt Aschkelon sind verwaist, die Schulen geschlossen. Bewohner trauen sich nicht auf die Straße. Denn am Morgen haben Raketen Kiryat Malachi getroffen. 3 junge Israelis werden getötet, mehrere schwer verletzt. Israels Premier zeigt sich am Abend besorgt, beschuldigt die Hamas, einen Krieg gegen Israel und die eigene Bevölkerung zu führen. Israel wird alles nur Erdenkliche unternehmen, um seine Bürger zu beschützen. Die israelische Armee schließt eine Bodenoffensive in den nächsten Tagen nicht aus und verlegt weitere Truppen in den Süden.
Zum Luftalarm in Tel Aviv jetzt live mein Kollege Richard Schneider.
Vor etwa einer Stunde gab es hier in Tel Aviv, im ganzen Raum Tel Aviv, zum ersten Mal seit dem Golfkrieg 1991 wieder Raketenalarm. Und es sind tatsächlich einige Raketen hier in der größeren Region von Tel Aviv niedergegangen. Es ist nichts geschehen, aber es ist psychologisch natürlich schon eine Grenze überschritten worden. Die Israelis haben immer gesagt, sollte Tel Aviv angegriffen werden, dann ist für uns endgültig eine rote Linie überschritten. Verteidigungsminister Barak hat heute prinzipiell zugestimmt, etwa 30.000 Reservisten einzuberufen. Ob sie alle einberufen werden und wann, ist noch nicht genau klar. Aber es scheint, dass nach dem heutigen Abend eine Bodenoffensive, ein Einmarsch nach Gaza, näher gekommen ist. Und damit gebe ich zurück nach Hamburg zu Thorsten Schröder.
International verursachte die Eskalation in Nahost große Besorgnis. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon rief beide Seiten zu Zurückhaltung auf. US-Präsident Obama bekräftigte Israels Recht auf Selbstverteidigung. Er sicherte Regierungschef Netanyahu Unterstützung zu, forderte aber zugleich, Todesopfer in der palästinensischen Zivilbevölkerung zu vermeiden. Die Organisation für islamische Zusammenarbeit verurteilte das israelische Vorgehen als Angriff auf die islamische Gemeinschaft insgesamt und rief den UN-Sicherheitsrat an. Wie die ägyptische Regierung auf die Eskalation im Nahen Osten reagiert, dazu jetzt live aus Kairo mein Kollege Jörg Armbruster.
Ägyptens Präsident Mursi versteht Ägypten als so etwas wie eine Schutzmacht der Hamas und des Gazastreifens. Für morgen hat er seinen Ministerpräsidenten Kandil in den Gazastreifen abgeordnet. Er soll dort der Hamas die Solidarität Ägyptens versichern. Ob er darüber hinaus noch weitere Aufträge hat, wissen wir nicht. Eine israelische Bodenoffensive werde, so fürchtet Mursi, die gesamte Region destabilisieren. Gleichzeitig hat er die USA aufgefordert, eine israelische Aggression zu verhindern. Von einer Hamas-Aggression spricht er nicht. Die Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen hat er für Notfälle geöffnet. Hier in Ägypten werden die Stimmen immer lauter. Die fordern, den Friedensvertrag mit Israel zu hinterfragen. Und damit zurück nach Hamburg.
Weitere Hintergrundinformationen und einen Kommentar zur Entwicklung im Nahen Osten finden Sie auf tagesschau.de. Xi Jinping ist der neue starke Mann in China. Auf einer Sitzung des Zentralkomitees wurde er zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei ernannt, als Nachfolger von Staatspräsident Hu Jintao. Zugleich übernimmt Xi den Oberbefehl über das Militär. Im Frühjahr kommenden Jahres soll er auch an die Staatsspitze rücken. Nach monatelangem Machtkampf hinter den Kulissen stellte Xi heute seine neue Führungsmannschaft vor, den Ständigen Ausschuss des Politbüros.
Der Platz des himmlischen Friedens leergefegt, das Volk wieder weiträumig ausgesperrt, denn in der großen Halle tritt die neue Machtelite auf. Allen voran Xi Jinping. 7 statt bislang 9 Mitglieder im mächtigen Ausschuss, das macht es leichter für ihn zu regieren. Die einen wollen die Wirtschaft reformieren, die anderen dabei auch die starke Stellung des Staates bewahren. Xi betont den Reformbedarf in den eigenen Reihen. Wir haben vor allem ein Problem mit Korruption. Parteimitglieder und Kader lassen sich bestechen und haben den Kontakt zu der Bevölkerung verloren. Xi ist Abkomme einer einflussreichen Familie mit langer Parteitradition, ein sogenannter Prinzling. Sein Vater war ein mächtiger Kader schon unter Mao. Als er in Ungnade fällt, wird sein Sohn Xi aufs Land verbannt und lebt in diesen Höhlen. Trotz des Mao-Terrors gegen seine Familie will Xi unbedingt Parteimitglied werden und dient sich bis ganz nach oben. Seine Frau ist eine populäre Sängerin im Rang einer Generalmajorin, Angehörige der Volksbefreiungsarmee. Xi gilt als weltoffen, kann aber auch den Hardliner geben. Manche Leute aus dem Westen mit vollen Bäuchen haben nichts Besseres zu tun, als uns zu kritisieren, kanzelt er schon mal Kritik an China ab. Und Xi kann dogmatisch sein. Auch vom Sozialismus mit chinesischen Charakteristiken war heute die Rede. So soll das China der Zukunft sein.
Wirtschaftliche Reformen darf man von den neuen Machthabern erwarten. Ausgewiesene Marktliberale wurden in den ständigen Ausschuss berufen. Umwälzende politische Reformen sollte man nicht erwarten. Die Führungselite hat unmissverständlich klargemacht, China soll ein autoritärer Einparteienstaat bleiben.
Deutschland und Frankreich setzen trotz einiger Meinungsverschiedenheiten auf gemeinsame Anstrengungen zur Lösung der Euro-Schuldenkrise. Bei seinem Antrittsbesuch in Berlin betonte der neue sozialistische Premierminister Ayrault ebenso wie Kanzlerin Merkel, die deutsch-französische Freundschaft sei überparteilich. Befürchtungen, die französische Wirtschaft steuere in eine Krise, teilt Ayrault nicht. Er wies auf die Anstrengungen seiner Regierung hin, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu steigern.
Die Beziehungen sind ein wenig aus dem Tritt geraten. Vor dem Besuch des Premierministers hatte es Irritationen gegeben über vermeintliche deutsche Ratschläge zur Ankurbelung der französischen Wirtschaft. Heute in Berlin dazu so viel.
Frankreich und Deutschland sind sich einig, dass wir gerade auch in der wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit in der Eurozone ganz besonders mehr noch tun müssen.
Die beiden können sich auch ohne Dolmetscher unterhalten. Ayrault spricht fließend Deutsch. Gute Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich ist derzeit bitter nötig. Es gibt Meinungsverschiedenheiten bei der Bekämpfung der Schuldenkrise, etwa in Griechenland. Und in Berlin gibt es die Sorge, dass Frankreich dringend notwendige Reformen viel zu langsam angeht.
Es ist eine Ehre für mich, hier in der Bundeskanzlei empfangen zu werden.
Dann weiter auf Französisch. Ich habe heute vorgestellt, was Frankreich bereits in den letzten 6 Monaten getan hat zur Stabilisierung des Euro und auch an Reformen im eigenen Land. Wir wollen unsere Finanzen in den Griff bekommen. Der französische Premier bekräftigte, dass das deutsch-französische Verhältnis weiter gestärkt werden und jeder versuchen müsse, den anderen zu verstehen. Die deutsch-französischen Beziehungen waren schon einmal besser, doch ohne sie läuft in Europa nichts. Es war sicher kein Zufall, dass kurz vor dem nächsten EU-Gipfel der ausgewiesene Deutschlandkenner Ayrault nach Berlin gekommen ist. Merkel und er zeigten sich jedenfalls heute äußerst bemüht, die deutsch-französischen Gegensätze zu überbrücken.
Polizei, Nachrichtendienste und andere Sicherheitsbehörden in Deutschland sollen künftig enger zusammenarbeiten, um extremistische Gewalttaten aufzuklären. Bundesinnenminister Friedrich hat heute in Köln das gemeinsame Abwehrzentrum gegen Extremismus und Terrorismus, kurz GETZ, eingeweiht. In der neuen Einrichtung sollen die Behörden schneller und umfangreicher als bisher Informationen austauschen. Mehrere Bundesländer weigern sich bisher allerdings mitzuarbeiten. Sie kritisieren, es handle sich um einen überstürzten Alleingang des Ministers.
Startschuss für ein neues Sicherheitsorgan. Kriminalämter, Verfassungsschützer oder das Bundesamt für Migration. Bis zu 40 Behörden sollen hier Vernetzung und Austausch suchen. Der Hintergrund, vor allem die Pannen bei der Aufklärung der NSU-Terrorserie. Die neue Plattform soll rechte Straftäter beobachten, aber auch linksextreme Aktivisten ausländischer politischer Vereine wie die PKK, Spione und Waffenhändler. Ein sehr unterschiedliches Spektrum politischer Gewalt. Das Ziel?
Wir können damit früher aufklären und damit auch Folgestraftaten verhindern.
Nur der Premiere blieben gleich 6 Landesinnenminister fern. Nur indirekt hätten sie von der Eröffnung des Zentrums erfahren, klagen sie. Das sei ein Überraschungscoup, ein Schnellschuss des Bundesministers gewesen.
Wir versuchen, Vertrauen zurückzugewinnen in den Verfassungsschutz und einfach so einen PR-Gag zu machen und die Türschilder an einem bestehenden Abwehrzentrum rechts einfach nur auszuwechseln. Das ist für die Sicherheit nicht gut.
Der Minister verteidigt sein Konzept.
Wir haben Ende August ja schon beschlossen, dass wir ein solches Zentrum haben wollen. Wir haben jetzt 2,5 Monate auch intensiv daran gearbeitet. Auf Arbeitsebene waren auch die Länder natürlich informiert.
Auf der Innenministerkonferenz Anfang Dezember will Hans-Peter Friedrich die Skeptiker für seine Idee gewinnen.
Eltern müssen nicht grundsätzlich dafür haften, wenn ihre Kinder in Internet-Tauschbörsen illegal Musiktitel anbieten. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschied heute, dass sie dafür nicht verantwortlich gemacht werden können, wenn sie ihre Kinder auf das Verbot hingewiesen haben. Die Richter hoben die Entscheidung einer Vorinstanz auf, die ein Elternpaar zu Schadensersatz von mehreren 1.000 Euro verurteilt hatte.
Ein Kind allein unterwegs im Internet, das ist nicht ganz ungefährlich. Aber Eltern können normalerweise nicht die ganze Zeit dabei sein. Ein echtes Problem auch für diese Eltern aus Bochum. Ihr 13-jähriger Sohn hatte trotz Sicherungen auf dem Computer illegal Musik herunter- und hochgeladen. Die Musikverlage verlangten daraufhin über 5.000 Euro. Die Eltern hätten ihre Aufsichtspflicht verletzt. Im Prozess ging es vor allem um die Frage, wie viel müssen Eltern kontrollieren, insbesondere wenn sie sich mit Computern nicht auskennen.
Ich bin nicht der Meinung, dass man völlig uninformiert wäre als Eltern. Die meisten Eltern, die heute Kinder im Alter von 15 Jahren etwa haben, die sind meistens selber auch Computer erfahren.
Der Anwalt der Eltern hielt dagegen. Ständige Kontrolle überfordere die Familien.
Etwas darf man nicht, dass sie also wie das Kind wie einen Verbrecher behandeln, ständig über den Rücken schauen und das Kind verdächtigen. So kann man einen Jugendlichen nicht zu einem Heranwachsenden heranziehen.
Die Richter entschieden für die Eltern. Kinder ermahnen ja, aber ohne Anlass muss man sie nicht andauernd kontrollieren. Damit sind Abmahnungen von Eltern deutlich komplizierter geworden. Aber die Musikindustrie kann immer noch direkt gegen die Kinder vorgehen. Das geht, auch bei Minderjährigen. Zumindest wenn sie schon genügend Einsicht besitzen und eventuell auch über Geld verfügen. Darüber haben jedenfalls Anwälte heute direkt nach dem Urteil schon laut nachgedacht.
Der britische Ölmulti BP hat die Schuld für die Ölkatastrophe auf der Deepwater Horizon im Jahr 2010 übernommen und wird 4,5 Milliarden Dollar Strafe zahlen. Darauf einigte sich der Konzern außergerichtlich mit den US-Behörden. Es ist die höchste Geldstrafe, die je ein Konzern in den USA zahlen musste. Die Ölplattform war im April 2010 explodiert. 11 Arbeiter kamen ums Leben. Fast 90 Tage lang flossen Millionen Liter Öl unkontrolliert in den Golf von Mexiko.
Blackout in München. Ein massiver Stromausfall hat am Morgen zu Störungen bei U- und S-Bahnen sowie im Straßenverkehr geführt. Chaotische Verhältnisse waren die Folge. Zeitweise waren mehr als 450.000 Menschen betroffen. Die Feuerwehr rückte zu etlichen Noteinsätzen aus, etwa um eingeschlossene aus stecken gebliebenen Fahrstühlen zu befreien. Die Störungen führten auch zu einem Feuer im Umspannwerk unter Föhring. Als Ursache für den Blackout wird ein Kurzschluss und Überlast im Leitungsnetz genannt.
Die Berliner Akademie der Künste hat heute das Imre Kertész-Archiv eröffnet. Der 83-jährige Literaturnobelpreisträger und KZ-Überlebende aus Ungarn hat dafür umfangreiche Manuskripte seiner Werke sowie Korrespondenzen und Tagebücher zur Verfügung gestellt. Auch der schwerkranke Schriftsteller nahm an der Feierstunde am Abend teil.
Imre Kertész überlässt sein literarisches Lebenswerk der Akademie der Künste in Berlin. Auschwitz ist sein Lebensthema, es durchzieht sein weltberühmtes Werk.
Ich habe alles geschrieben, was ich mein Werk ist, ich führe, ist rund. Rund wie der Globus.
Kertész hat eine gelassene Sicht auf das Leben, dabei hat er Grauenvolles erlebt. In seinem Buch Roman eines Schicksallosen beschreibt er sein Leben in deutschen Konzentrationslagern. Aus Sicht eines 15-Jährigen, dafür erhielt er 2002 den Nobelpreis. Das Archiv bildet sein Leben ab, auch den Kampf gegen die kommunistische Staatsführung. Die enge Beziehung zu Deutschland berührt angesichts seiner Geschichte.
Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass jemand, der so an Deutschland und deutscher Geschichte gelitten hat, dass der sagt, nein, ich sehe mein Lebenswerk hier aufbewahrt, nicht in meiner ungarischen Heimat, der offenbar im Augenblick nicht zutraut, das Ganze sicher zu bewahren.
Mit der aktuellen ungarischen Führung trägt er manch Konflikt aus. Meist geht es um Vergangenheitsbewältigung. Die Dokumente in Berliner Obhut, Kertész begründet das vor allem so. Deutschland habe sich seiner Geschichte gestellt.
Auftakt der ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod. Bei einer Diskussion im ARD-Hauptstadtstudio ging es heute unter anderem um die Frage, was getan werden kann, um Kranken einen menschenwürdigen Tod zu ermöglichen. Das Gespräch wird um 22 Uhr auf Phoenix ausgestrahlt. Von Samstag an gibt es in allen Programmen der ARD zahlreiche Sendungen zu der Frage, wie Menschen mit dem Sterben umgehen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 16. November.
An dem ruhigen Herbstwetter ändert sich vorerst nichts. Auch morgen hat es die Sonne weiterhin schwer, sich gegen den Nebel oder Hochnebel durchzusetzen. In der Nacht ist es nur in einigen Hochlagen durchweg klar, sonst ist es vielerorts neblig. Am Tag hält sich im Flachland meist Nebel, hier und da kann es etwas nieseln. Die Sonne setzt sich abseits der Berge nur stellenweise durch, am ehesten im Alpenvorland, nördlich des Erzgebirges sowie am Niederrhein. Der Wind wird schwach und kommt aus Süd bis Südost. In der Nacht 6 Grad an der Nordsee und minus 5 Grad, wo es länger aufklart. Am Tag örtlich leichter Dauerfrost, wo es trüb bleibt, bis 14 Grad bei Sonne im Süden. Am Samstag hat die Sonne insgesamt etwas bessere Chancen als morgen, vor allem im Nordwesten. Am Sonntag liegen über der Nordwesthälfte dichte Wolken, die etwas Regen bringen, sonst Sonne und Nebel. Am Montag wieder überall ruhiges, trockenes Herbstwetter.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit den Tagesthemen. Tom Buro informiert Sie über den neuesten Stand bei den Kämpfen zwischen Israel und den Palästinensern. Und er befragt den französischen Premierminister zu Wegen aus der Schuldenkrise. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.